Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist Podcast-Zeit und natürlich ist auch wieder ein wunderbarer Gast heute bei mir, ja, an meiner Seite sozusagen. Zu Gast ist Ramona Weide. Und Ramona ist Künstlerin, ist Wegbegleiterin, aber richtig, ja, gecatcht hat sie mich eigentlich mit einem ganz anderen Begriff, den ich, bei ihr gelesen habe, und zwar der Begriff Penpowerment. Und da habe ich gleich gesagt, was ist das? Was verbirgt sich hinter Penpowerment? Und vor allen Dingen, wer verbirgt sich dahinter? Was kann ich mir da vorstellen? Und so, ja, bin ich mit Ramona zusammengekommen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Hallo Nicole, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, super. Künstlerin, Wegbegleiterin, das ist ja noch was, wo wir alle sagen können, ja, darunter können wir uns was vorstellen. Mhm. Da gehen wir mit. Aber bitte, was verbirgt hinter diesem phänomenalen Begriff Penpowerment?
Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, boah, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, oh, was machst du? Jemand fragt so, was machst du eigentlich? Und ich sage, oh, ich bin Künstlerin. Dann stellt man sich zuerst vor, jemand, der Bilder malt, in Galerien ausstellt und sowas halt gängig unter dem Begriff Künstler läuft. Das mache ich aber gar nicht, sondern ich gebe in erster Linie Kreativkurse und ermutige Menschen, wirklich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, in ihre Kraft zu kommen. Und ich habe lange nach einem Begriff gesucht. Und irgendwann auf einem Spaziergang ist er mir eingefallen. Und zwar war das eigentlich viel lustiger. Und zwar kam mir Pen is Power. Mhm. Und dann habe ich das aufgeschrieben und habe gedacht, oh, das klingt doch voll cool. Und dann hat eine Freundin das gelesen und meinte so, ja, wenn man das so liest, dann ist da aber noch ein blödes Wortspiel drin. So Penis Power. Da ja. Dachte ich, okay, das geht in die völlig falsche Richtung. Das meine ich nicht.
Oh, herrlich.
Sowas muss man ja alles denken.
Ja, ich bin gerade beim Lesen dann, ne?
Genau. Und dann habe ich ein bisschen einfach weiter überlegt. Und das war das, wo ich sage, boah, dieses Empowerment mit dem Stift, diese Selbstfürsorge mit Schrift und Stift. Also ich bin ja auch Kalligrafin und da arbeitet man einfach mit Stift und Stiften. Und ich zeichne, ich arbeite mit Collagen und mit Zeichnungen. Und da fand ich das einfach total passend.
Ja, es ist auch ein wirklich toller Begriff. Also es ist irgendwas, was einen sofort anspricht und wo man denkt, Moment, was ist das? Es macht neugierig, es ist löst ja gleich so ein positives Gefühl auch aus, durch das Powerment mit dabei. Und ich muss ja sagen, mich catcht dann auch immer dieses Pen, weil obwohl ich ja Onlinerin durch und durch bin, ich habe mein Journal immer noch als Leder eingefasstes Notizbuch, ich habe meinen Kalender auf Papier, ich habe meine To-Do-Liste auf Papier. Weil ich einfach finde, dass die Dinge, wenn man sie mit der Hand aufschreibt, eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Mhm, auf jeden Fall. Und Pen ist einfach auch so vielseitig. Also das betrifft einmal das Schreiben tatsächlich im Sinne von Journaling. Es betrifft das Planen, das Notizen machen, das Mindset bzw. Affirmationen aufschreiben, aber eben auch das Zeichnen, das Skizzieren, das, was nicht, auf Wanderschaft gehen mit dem Stift sozusagen. Das umfasst einfach alles.
Ja, ja, wunderbar. Du hast gesagt, du gibst auch Kurse in dem Bereich bzw. Kreativworkshops, wo es halt auch darum geht, über die Kreativität wieder ein bisschen mehr zu sich selbst zu kommen, zu finden.
Mhm.
Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Kreativität ist ja sowas, wo wir zum einen früher oft so restrigiert wurden, beziehungsweise wo wir einfach so Schranken auferlegt bekommen haben durch Schule, durch Bewertung und sowas, wo viele Menschen sagen, stopp, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht zeichnen. Und auf der anderen Seite ist es aber ein total cooles Tool, an Sachen ranzukommen, wo vielleicht Worte noch nicht da sind. Und wir vielleicht mit Linien, mit Bildern, mit Symbolen oder einfach nur mit Bewegungen an unser tiefstes Inneres rankommen und sich dann vielleicht was öffnet und zeigen kann. Und diese Techniken einfach zu nutzen und da damit zu spielen, damit zu arbeiten und den Menschen auch das Gefühl geben, ich bin selbstwirksam, ich kann was aus mir rausholen oder was freilassen oder was vor allem auch Raum geben. Also es geht ganz viel auch um Raum geben. Und im kreativen Tun können wir uns ganz oft verlieren. Also nicht verlieren im Sinne von, ich finde mich nicht mehr, sondern eher in diesem, ich gerate in den Flow rein und der Gedankenstrom steht mal still. Ich muss nicht die ganze Zeit an morgen denken, sondern ich bin jetzt wirklich hier im Jetzt fokussiert, mit mir verbunden und plötzlich kommt da was raus und ist da und ich sage, ja, genau das ist es.
Ja.
Was ich mir vorher aber kognitiv nicht erdenken konnte.
Ja, also im Endeffekt, was häufig auch in Therapien ja eingesetzt wird, bietest du ja abseits von Therapien an, ganz einfach auch als Mittel, um als Mittel der Persönlichkeitsentwicklung, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also ich bin tatsächlich ganz bewusst, also ich bin keine Therapeutin, ich habe keine Kunsttherapie studiert, obwohl das immer so mein Traum war. Aber ich habe mittlerweile, glaube ich, meinen Frieden damit gefunden und weiß, es ist auch für Therapien eine gute flankierende Maßnahme, das heißt eine stabilisierende Maßnahme, die jetzt nicht in den therapeutischen Bereich reingeht, aber die gut sein kann zum entweder Dokumentieren oder zum Experimentieren, zum zur Ruhe kommen, zum Annehmen, zum Raum finden.
Ja, wo du das gerade so gesagt hast, so zur Ruhe kommen und so, ich glaube, das kennen wir ja alle, so dieses Klassische auch beim Telefonieren, wenn dann da ein Block in der Nähe liegt oder irgendwie irgendwas, auf dem man kritzeln kann und man fängt dann wirklich an und mit einem Kuli oder Bleistift, der in der Nähe ist und ja, kritzelt einfach dran rum und dann entstehen irgendwelche Formen und so geht das immer weiter und das ist es ja, wo wir dann auch in dem Moment so zur Ruhe kommen, auch während dieses Telefonats, wir machen das unbewusst und denken dann nachher, wow, was war das jetzt, ne?
Genau.
Das führst du also bewusst herbei.
Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist nicht so einfach Kritzeleien so, sondern oftmals biete ich Kurse oder auch im 1:1, also ich mache auch 1:1 Begleitungen, dann, dass wir einfach gucken, ist da gerade ein Thema, was sich zeigen möchte. Also dass wir auch mit Wahrnehmungsübungen arbeiten und dann erstmal so eine Brücke schlagen zwischen dem Alltag und zwischen dem der Stille und dem zur Ruhe kommen und dann einfach schauen, was will sich eigentlich zeigen. Und da kann man total gut zum Beispiel auch mit Trauer arbeiten oder mit so Übergangszeiten und sowas und dann gucken, zeigt sich das in einer bestimmten Farbe und dann mit dieser Farbe arbeiten und das als Starter nehmen und dann entwickeln sich dann plötzlich Sachen und gehen in eine Richtung, die man am Anfang gar nicht planen kann. Also das ist wirklich oft so ein intuitives gehen lassen. Das ist der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite zeige ich natürlich auch konkrete Techniken, wie man das Ganze auch in schön dann gestalten kann. Ne? Also das ist so beides. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Das heißt, ich habe diesen ganzen gestalterischen Background schon auch. Und das lasse ich dann natürlich alles mit einfließen, dass man auch, wenn man ein schönes Ergebnis haben möchte, auch was hat, wo man sich drüber freuen kann und nicht nur diesen Prozess, sondern den Prozess und das Ergebnis schön finden kann.
Das finde ich besonders toll, weil dann kann das Ergebnis, wenn ich mir das dann zum Beispiel irgendwie an die Wand hänge, sei es jetzt im Büro, im Wohnzimmer oder wie auch immer, das ist ja dann auch gleichzeitig wieder so ein Anker für mich, was mir jedes Mal, wenn ich halt darauf schaue, sagt, hey, da war was und das hast du so gelöst und erinnere dich daran und auch vielleicht an den Prozess selbst, an die Kraft, die dabei freigesetzt wurde, an das gestiegenes Selbstvertrauen, wie auch immer, da spielen ja eine ganze Menge Emotionen rein. Und das dann so als Anker für sich zu haben, ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Ich stehe ja total auf solche Anker.
Ich habe gerade daran gedacht, so wo du das erzählst, dass ich wirklich auch selber so angefangen habe, dass mein erstes Coaching, was ich je hatte, auch in diese Richtung gehe, ich bin wertvoll und du bist wertvoll, dieser Glaubenssatz. Und dass ich mir dann auch ein A3 großes Bild gemacht habe, wo ich mit Kalligrafie einen Schriftzug draufgeschrieben habe, du bist wertvoll, und mir das dann auch wirklich eine Zeit lang hingehangen habe und immer angeguckt und gelesen habe und diese Farben auch verinnerlicht habe, die sich dann ausbreiten durften, oder irgendwelche Symbole, Bäume, Blumen, keine Ahnung, was da kommt. Also jetzt habe ich zum Beispiel gerade so eine Jahrescollage bei mir stehen mit einer Kröte drauf, weil die Kröte für das Erdelement und für dieses Embodiment steht. Also unter anderem eine Kröte, ja. Die steht doch gerade hier vor mir. Also das sind tatsächlich auch so eine Sachen, die man super gut einsetzen kann, weil sie eben aus uns rauskommen, dann da sind und wieder in uns reinwirken. So.
Super schön. Ich kann mir jetzt vorstellen, ich wäre wahrscheinlich so ein Mensch, der sagt, oh, das hört sich spannend an, da gehe ich mal hin, das gucke ich mir mal an in so einem Kurs. Und dann würde ich aber wahrscheinlich da sitzen und würde sagen, naja, also so künstlerisch, das ist jetzt eigentlich so gar nicht meins. ich hätte da garantiert Blockaden, da würde wahrscheinlich sogar mein Perfektionismus, den ich an vielen anderen Stellen vielleicht ausgeschaltet habe, würde da rauskommen und würde sagen, nee, also du kannst das eh nicht, lass es immer gleich sein. ist das was dir da häufig begegnet?
Am Anfang. Und ich habe aber, weil ich gelernt habe, meinen eigenen Perfektionismus auszutricksen, habe ich ganz viele Wege um den Perfektionismus drumherum gefunden, also um den inneren Kritiker einfach auszuladen. Also das ist tatsächlich so, dass wir am Anfang diesen inneren Kritiker von unserer Party wegkomplimentieren. So, das ist jetzt unsere Party, wir haben eine andere, da können wir miteinander unterwegs sein, aber jetzt hier ist Spielzeit. Und es gibt ganz viele Techniken, die einfach an diesem Perfektionismus vorbei agieren, sodass man gar nicht erst auf diese Idee kommt. Also der taucht natürlich trotzdem wieder auf, aber wir gehen das ganz oft ganz spielerisch und sehr niedrigschwellig an, dass auch alle, die jetzt sagen, oh, Kreativität, das ist nicht so meins, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht schreiben und sowas, dass es trotzdem Wege gibt, wo man da in einen Kreativitätsflow sozusagen reinfinden kann.
Ja, ja, super.
Also ich erwarte nicht von irgendjemandem, dass sie zeichnen oder schreiben oder sowas können müssen, sondern jeder hat ja in der Schule schreiben gelernt, das reicht aus. Und dann gibt es natürlich Tricks und Tipps, das noch ein bisschen zu verbessern, wenn man selber nicht zufrieden ist. Aber dann gucken wir auch genau hin, was macht dich denn daran unzufrieden? Was ist es denn genau? Also gerade im 1:1 geht es gut, einfach zu gucken. Und da ist total spannend, wie viel sich auf Papier zeigt, was eigentlich andere Lebensbereiche betrifft.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das merkt man ja auch allgemein schon, wenn man jetzt nur allein zu schreiben anfängt. Mhm. Da ist es ja auch, Prinzip der Morgenseiten wird dir nicht unbekannt sein, wo man einfach drauf losschreibt und wo dann halt auch so ganz andere Empfindungen dann noch reinspielen und ganz andere Gebiete angesprochen werden. Und im Endeffekt läuft es ja wie bei ganz vielen Dingen einfach darauf hinaus, dass wir da von unseren Glaubenssätzen so geleitet werden. Ne?
Mhm, total.
Und dass die halt auch diese Hemmungen erzeugen. Mhm. Ja, spannend. Super spannend. Du hast vorhin schon gesagt, es wäre halt auch dein Traum gewesen, da im therapeutischen Bereich ein Studium zu machen. War diese Kunst, dieses Schreiben, Kalligrafie, war das was dich schon von Anfang an durch dein Leben begleitet hat, wo du schon früh wusstest, das ist es? Ich werde vielleicht anfangs Künstlerin oder ich werde später mal irgendwie was mit Schreiben machen oder Wie war das?
Also, ja, ich war schon immer, man würde talentiert sagen, also ich habe schon immer Interesse für Zeichnen gehabt. Also ich habe schon mit ganz klein bei meinem Opa auf dem Schoß gesessen und mit ihm Katzen gezeichnet oder sowas. Und habe dann auch beim Abitur Kunstleistungskurs gemacht und sowas. Ich wollte aber tatsächlich nach dem Abitur, wie gesagt, Kunsttherapie studieren oder irgendwas Kreatives machen. Ne? Dann guckt man erstmal, was gibt's da überhaupt. Aber das hat mich am meisten angesprochen. Und man musste damals aber 21 sein, um das studieren zu können. Und ich war erst 18. Und die Voraussetzung war eben 21 und oder eine künstlerische oder medizinische Ausbildung vorher. Da habe ich natürlich geguckt, oh, wie komme ich da hin und habe mir alles Mögliche angeguckt, so medizinisch, das hat mich ja gar nicht so interessiert. Ich habe dann aber tatsächlich trotzdem ein Praktikum beim Zahnarzt zum Beispiel gemacht und habe mir angeguckt, wie wäre es, Physiotherapie zu lernen oder sowas. Irgendwie, okay, das ist jetzt alles nicht so meins und habe dann eine Ausbildung als gestaltungstechnische Assistentin angefangen. Die ging über 2 Jahre und war eine schulische Ausbildung mit dem Gedanken danach, Kunsttherapie zu studieren. Und während dieser Ausbildung gab es Kalligrafie als Unterrichtsfach. Und das, also ich habe das vorher natürlich schon mal probiert, so schön schreiben. Und altdeutsche Schrift habe ich mir mit meiner Freundin geschrieben oder habe eigene Alphabete erfunden, so Geheimschriften und so. Also da hatte ich schon immer eine Freude dran.
Ja.
Und dieser Kalligrafieunterricht, der hat dem natürlich noch ans draufgesetzt, so das wirklich zu lernen, diese Langsamkeit im Schreiben und so. Und die Inhalte dieser Ausbildung entsprechen aber ungefähr so einem Studium für Grafikdesign, nur halt nicht ganz so ausführlich, ne? Aber so die grundlegenden Sachen. Und dann bin ich da irgendwie abgebogen und bin nicht zum zur Kunsttherapie gegangen, sondern habe mich an diversen Hochschulen beworben, um Grafikdesign zu studieren, wurde dann auch genommen und habe dann Grafikdesign beziehungsweise, hieß das dann später, Kommunikationsdesign studiert. Habe mich auch nie als Künstlerin bezeichnet, sondern habe immer gesagt, das ist ein Handwerk, das kann man lernen. Ich bin angewandte Künstlerin, ich bin Designerin und habe das auch immer abgewehrt, wenn jemand gesagt hat, oh, du bist so eine Künstlerin und so. Ich habe immer gesagt, nein, das ist Handwerk, ich bin Designerin, fertig. Und es fing tatsächlich erst viele, viele Jahre später an, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und mir selbst diese Bezeichnung Künstlerin wieder zugestanden habe oder angeeignet.
Dann war ja dann eigentlich, also Kommunikationsdesign kenne ich jetzt halt auch so aus dem B2B-Umfeld. Das sind die Leute, die mir helfen bei meiner CI oder CD, wenn ich die erstellen möchte. Warst du dann auch erst in diesem Bereich tätig? Also
ich habe viele Jahre selbstständig, also ich war schon immer selbstständig, also ich habe noch nie angestellt irgendwo gearbeitet, außer in einer Vertretung, die ich in einer Anwaltskanzlei mal gemacht habe eine Weile, aber ansonsten war ich schon immer selbstständig und habe halt so die Klassiker von Flyer, Websites, Visitenkarten und sowas gemacht.
Ja.
Genau.
Hat da das Zeichnen bei dir auch mit reingespielt, gerade so ein Logo-Entwurf oder?
Selten, weil, also vielleicht so für Entwürfe ein bisschen, aber insgesamt ging es immer darum, relativ effektiv die Sachen zu bekommen und innerhalb von einem bestimmten Budget. Und je ausführlicher du ins Zeichnen und in Handarbeit reingehst, desto teurer wird es natürlich auch. Und ich hatte nie solche Kunden, die das zahlen wollten. Also,
ja, ich kenne das in dem Bereich meines Webdesigners. Wir kennen das denn mit der Bereitschaft, wie viel sowas kosten darf.
Ganz genau. Und dann guckt man halt immer irgendwie, was geht eigentlich in so ein Projekt rein und wo funktioniert es, wo nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, das macht mir so keine Freude mehr, weil es wirklich nur ein Anwenden von Wissen oder Können, Handwerk ist und wenig wirklich Kreatives von mir reinfließen kann.
Ja. Spannend. Diese Kurse, die du gibst oder auch die 1:1, ist das was grundsätzlich vor Ort passiert oder Ist sowas auch online gut möglich? Ich stelle es mir vielleicht online so ein bisschen schwierig vor.
Es passiert momentan fast nur online.
Ja?
Ich fange gerade an, wieder ein paar Analogkurse zu geben oder Offline-Kurse oder wie nennt man das? Also ich habe bisher eigentlich nur Online-Kurse gehabt.
Mhm.
Und jetzt in diesem Jahr habe ich erstmals 3 Workshops, Seminare wirklich vor Ort mit Menschen im echten Raum und an den Rest habe ich alles schon seit 2018 oder sowas online gemacht.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibst du die Impulse und deine Kunden sind dann in der Ausführung, zeigen dir anschließend das Ergebnis oder wie funktioniert da diese Zusammenarbeit? Weil in meiner Vorstellung wäre jetzt so, wenn ich mir denke, ich gebe da so einen Workshop, zum einen würde es mir wahrscheinlich dann als Workshop-Gebende helfen, wenn ich zum einen den Kunden im Blick habe, die Mimik, wenn ich sehe, was sich da abspielt und zum anderen natürlich aber auch, was sich da auf dem Papier abspielt.
Ist es tatsächlich so ein bisschen die Grenze, wo ich manchmal merke, boah, das ist auch so ein bisschen ins Blaue hinein. Und da versuche ich auch gerade so die Kurve zu kriegen, sag ich mal. Also ja. Bisher waren das hauptsächlich Kurse, die how-to, also wie mache ich was, wo dieser Prozess gar nicht so vordergründig war. Und das hat sich aber im Laufe der letzten Jahre einfach verändert, weil ich mich natürlich auch verändert habe und ist mehr und mehr in diesen Prozess reingegangen. Und da ist es so, dass ich nehme Videos auf, wo ich erkläre und zeige, die die Kundinnen anschauen können. Und es gibt begleitend dazu immer Zoom-Calls, wo wir uns treffen und wo Fragen gestellt werden können oder wo wir auch in Austausch gehen können, was weitergegangen ist oder wo Stolperer waren oder sowas, so dass über das Zoom dann halt die Möglichkeit des Austausches entsteht.
Das ist natürlich super schön. Das heißt, auch als Teilnehmender habe ich dann natürlich die Möglichkeit, ich bin jetzt nicht zeitlich an so einen Workshop gebunden. Mhm. Das heißt so, wir sind jetzt 30 Minuten im Zoom und machen dann heute das fertig. Und ich bin vielleicht in einer ganz anderen Stimmung gerade oder finde meinen Zugang irgendwie nicht, irgendwas blockiert. Mhm. Dann kriege ich da nicht den Stress, sondern du lässt mir in dem Moment auch den Freiraum, das dann zu machen, wenn ich da auch wirklich die Ruhe für habe und den Zugang zu mir finde. Ne?
Genau, und es funktioniert, glaube ich, so. Also eben je nachdem, in was für ein Zeitfenster ich mich gerade befinde, manchmal ist das gut. Ich kann das in meinem eigenen Tempo machen und ich mache die Impulse an einem Wochenende durch, weil ich gerade so reinrausche, ne? Und manchmal ist es so, dass ich schon eine Anleitung brauche, also als Kundin eine Anleitung brauche und es gut finde, wenn da jemand gegenüber sitzt, der mich führt. Also an so Abenden ist es tatsächlich auch so, dass wir mit so einer geführten Wahrnehmungsübung da einfach reingehen in so einen Abend, dass man erstmal den Raum schafft und dann wirklich gemeinsam kreativ wird. Und es ist auch nicht immer so, dass jemand die Impulse mitmacht, die ich vorgebe, sondern das nur als Starter nimmt, um dann sich selber einfach dieses Zeitfenster zu geben und an den eigenen Sachen zu arbeiten oder sowas. Weil oft geht es einfach nur darum, einen Impuls oder einen Raum dafür zu haben.
Mhm. Ja, so macht es für mich auch gerade alles so viel mehr Sinn, das dann auch online zu verpacken, weil ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie könnte man das jetzt online umsetzen? Fehlt da nicht irgendwas? Aber da zeigt das natürlich auch wieder deine Erfahrung und wie du das wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit verbessert hast, um das so stimmig für dich und für die Teilnehmenden alles hinzubekommen, ne?
Ja, und ich muss das auch laufend anpassen, weil die Welt sich natürlich auch ändert, ne? Was jetzt mal mit so einer 30-Tage-Challenge angefangen hat, wo jeden Tag ein Impuls kam, merke ich, das ist jetzt einfach zu viel. Und jetzt habe ich das runtergespeckt, dass wenn so eine Challenge über ein ganzes, oder ich mag das gar nicht Challenge nennen, aber wenn so ein Kurs über 30 Tage läuft, dann kommt halt der Impuls alle 2 Tage, so dass man mal einen Tag hat, das anzugucken, den zweiten Tag, um das zu verarbeiten, weil ich glaube auch, oder mein Ziel ist es auch wegzukommen von diesem Schnellkonsum, von diesem Schnell und noch was, sondern lieber in die Tiefe gehen und sich einen Impuls auch 3-mal anzugucken und zu sehen, was können denn für 3 verschiedene Wege daraus entstehen oder was vertieft es denn noch, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke oder so.
Ja, und ich glaube, da geht es auch momentan immer mehr hin, weil wir sind auch einfach erschlagen von all den Informationen und Möglichkeiten, die wir ja auch haben, das wirst du wahrscheinlich genauso kennen, wie ich es auch kenne. Es gibt tausend Sachen, die einen interessieren und man nimmt dann teilweise auch an mehreren Sachen gleichzeitig teil und verrennt sich da dann auch einfach.
Ja. Ne? Und das ist schon auch mein Ziel, wirklich so diese Langsamkeit reinzubringen und diese Tiefe auch reinzubringen durch die Impulse. Also ich habe zum Beispiel im Herbst letzten Jahres einen Kurs gehabt, der sich mit dem Thema Gold beschäftigt. Das heißt, es gibt dann so alle 2 Tage einen Impuls zum Thema Gold und das kann man ja von allen möglichen Seiten angucken. Das heißt, es gab was zu Märchen, es gab was zu dem Gold im Herbst da draußen, es gab was zu fairem Gold, also zur Goldherstellung. Also wirklich, man kann da eine riesen Bandbreite machen oder auch Gold als Symbol und dazu dann immer einen Impuls, den man kreativ umsetzen kann. Und am Ende ist so ein kleines Booklet einfach auch entstanden mit den eigenen Texten, mit den eigenen Bildern und so, dass es dann doch wieder rund ist. Ja. Und das Gleiche wird es im Mai nochmal zum Thema Selbstfürsorge geben, dass mir wirklich einen ganzen Monat lang einfach laute Impulse zum Thema Selbstfürsorge gibt, die man aber gleichzeitig kreativ in so einem kleinen Leporello umsetzt und sich sozusagen auf mehreren Ebenen damit auseinandersetzt. Und dadurch, dass man das bildlich umsetzt, hat man es viel tiefer drin, als wenn man es einfach nur liest.
Ja. Wie bist du jetzt aber von der Grafikdesignerin oder von diesem, ich sag jetzt mal, B2B-Umfeld zu dem gekommen, was du heute tust? Weil ich denke mal, du wirst wahrscheinlich gut zu tun gehabt haben. Gute Leute werden da immer gesucht. Was hat bei dir denn doch wieder noch diesen Wandel gebracht, der im Endeffekt ja zu deinem eigentlichen Wunsch in diese Richtung wieder ging?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war nicht so ein Bäm-Erlebnis oder so ein Ding, sondern, also erstens bin ich sehr vielseitig interessiert und vielleicht ist dieser Teil in mir einfach zu kurz gekommen oder ich habe mich selber so intensiv damit auseinandergesetzt, dass es einfach raus musste. Und dieser Grafikdesign-Teil, der hat zunehmend angefangen, mich zu nerven oder zu langweilen. Und der andere hat sich geöffnet und ausgebreitet. Nur so kann ich es mir erklären. Also es war nicht ein Punkt, sondern das war echt so ein längerer Prozess. Und ich habe schon seit vielen, vielen Jahren gebloggt und habe das, was mich beschäftigt, immer nach draußen gebloggt und habe dann gemerkt, oh, da docken die Menschen an und ich habe was zu sagen und zu geben und es interessiert mich. Und habe dann irgendwann angefangen, einen E-Mail-Kurs zum Thema altdeutsche Schrift rauszugeben. Das war mein erster Kurs. Der hat nicht mehr was gekostet. Genau. Und den habe ich gemacht. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, den zu entwickeln und die Arbeitsblätter dafür herzustellen. Und da kommt ja auch dieser Grafikdesign-Hintergrund mir wieder total zugute, weil ich diese ganzen Layouts selber machen kann.
Ja, ja. Und dann natürlich auch in der Gestaltung nochmal viel, viel freier, als wir anderen das vielleicht alle im Canva momentan machen. Ja, sehr schön. Das Schreiben spielt also bei dir persönlich auch immer noch eine große Rolle mit dabei, ja? Wie ich das jetzt so raushöre.
Ja, ich bin die totale Schreiberin und ich habe überall Zettel und Bücher. Also ich habe nicht nur ein Journal, sondern ich habe überall liegen Zettel und Journals. Und ich versuche schon immer, das auf eins zu beschränken, so den Planerfrieden zu schaffen, aber es ist mir noch nicht gelungen. Also ich bin total die Aufschreiberin. Ich führe auch total gern Listen. Ich mache meine Planungen mit Stift und Hand. Also ich arbeite schon auch digital, aber ich brauche es auch immer noch analog. Also ich habe auch einen Papierkalender.
Ja, ich habe da auch ewig mit mir gekämpft, weil ich einfach immer dachte, du bist so durch und durch Onlinerin und eigentlich macht das ja online alles viel mehr Sinn und wiederkehrende Aufgaben kannst du automatisieren und spart so viel Zeit, aber war es einfach für mich nicht, weil da einfach zu viel Distanz war. Irgendwie. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Und also ich habe tatsächlich auch, ich habe wirklich Notizbuch mit Ledereinband, wo ich dann wirklich das Inlay immer auswechsle. Das heißt, das Leder, das verändert sich über die Zeit mit, diese Textur, dieses Ja, diese Haptik, das ist irgendwie für mich was ganz Besonderes. Ich schreibe wahnsinnig gern mit Füller, weil das für mich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn ich jetzt mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistift oder sonstiges schreibe, was viel praktischer wäre. Aber nein, das sind halt so, ja, es macht das für mich wahrhaftiger irgendwie.
Ja.
Das ist ganz spannend.
Ich habe, wo du gesagt hast, du schreibst gern mit dem Füller. Also ich schreibe mit ganz vielen Stiften ganz unterschiedlich. Also wirklich, das kommt auf meine Laune drauf an, auf mein Papier drauf an, auf den Zweck natürlich. Ne? So wechsle ich auch gern die Stifte. Aber wo du das gesagt hast, fiel mir ein, dass ich früher auch total viele Brieffreunde und Freundinnen hatte. Ich habe schon als Kind total viel geschrieben und ich schreibe auch jetzt total gern Briefe und bekomme auch gern Briefe. Ich habe schon wieder einen großen Stapel, den ich beantworten darf. Aber also ich bin schon immer so eine Handschreiberin gewesen und das ist, glaube ich, jetzt nochmal was Besondereres mit diesen ganzen Technologien, wie sie sich weiterentwickeln und sowas, dann doch auch schön per Hand schreiben zu können. Also das geht vielleicht auch ein bisschen verloren, beziehungsweise muss man das mühevoller kultivieren, als das noch vor vielen Jahren von der Schule schon mitgegeben wurde durch Benotung im Schönschreiben oder sowas.
Ja, ich muss sagen, am Schönschreiben hapert es bei mir. Man kann es aber zumindest immer gut lesen. Und ich merke das auch, ich habe so eine Routine. Ich liebe ja Routinen, wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß das, dass ich da auch sehr viel mit arbeite. Aber ich versende einmal die Woche eine Postkarte an entweder einen ehemaligen Kunden oder an jemanden, mit dem ich in Kontakt gekommen bin online, wo ich einfach nur, ja, einfach mal einen netten Gruß schreibe und das handschriftlich. Und das kommt so super gut an, weil es halt persönlich ist.
Ja, es ist sowas Besonderes. Ich habe das gerade gemerkt, ich habe gerade meinen Schriftenteppiche-Kurs gestartet. Also Schriftenteppiche, das sind quasi Linien, zwischen denen man Schrift schreibt und in so einen meditativen Schreibprozess hineinkommt. So, und was sich dann verdichtet und aussieht wie ein Teppich quasi. Und ich habe auf Instagram so ein kleines Reel gemacht, wo ich die Teilnehmernamen einfach in so einen Schriftenteppich reingeschrieben habe. Und da kam auch so eine Rückmeldung, das ist schon was Besonderes, wenn jemand den eigenen Namen schreibt. Also wenn man seinen eigenen Namen von jemandem anders geschrieben sieht, das hat was ganz Besonderes. Und es gibt ja auch einige von so Luxusgeschäften, die zu Weihnachten oder sowas dann so Aktionen anbieten, wo Kalligrafen dann die Geschenke beschriften oder die Sachen individualisieren oder so. Und ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes.
Das stimmt. Ja, es ist ja auch, wenn man mit jemandem im Gespräch ist und derjenige verwendet dann oft den Namen, stellt sich gleich eine ganz andere Beziehung her. Und natürlich im Schriftlichen ist das nochmal um Vielfaches deutlicher, wenn man es halt direkt vor Augen hat. Man hört das nicht nur, man hat es vor Augen, ne?
Ja, ja.
Also wirklich nochmal eine ganz andere Qualität. Was mir eben noch so als Gedanke kam, wo ich gesagt habe, ich schreibe nicht gerade schön oder Schönschrift oder so, die Schrift ist ja nun eigentlich auch so ein Persönlichkeitsmerkmal. Wenn man sich aber jetzt auch viel mit Kalligrafie beschäftigt und mit dem künstlerischen Schreiben, sage ich jetzt mal, muss ja jetzt nicht nur Kalligrafie sein, das verändert doch auch das Schriftbild sehr, oder?
Jein. Also meine Handschrift ist nicht meine kalligrafische Schrift. Also es gibt da schon einen Unterschied. Also das fängt ja schon an mit dem Schreibwerkzeug, was man benutzt. Und meine Alltagshandschrift, da sagt mein Mann immer, das kann man ja gar nicht lesen, was du da schreibst. Also wobei ich die gar nicht so schlimm finde. Also ich mag meine Schrift und ich finde die gar nicht so unleserlich. Also was ich schon gemacht habe, und das habe ich schon sehr früh gemacht, ist, dass ich einzelne Buchstaben mir so hingebaut habe, dass ich sie mag. Also ich schreibe zum Beispiel das Z nicht wie das klassische Z mit dem oberen, ich versuche das gerade zu beschreiben für die Hörerinnen, mit dem oberen horizontalen und den unteren horizontalen, sondern es gibt auch dieses alte Z, wo das so rund nach unten geht mit der Schlaufe unten.
Ja.
Und da habe ich schon früh angefangen, das klassische Z gegen dieses alte Z in meiner eigenen Handschrift zu ersetzen. Sowas. Also ich glaube, es sind oft so eine Details, die sich dann einschleichen, wenn man sich mit Schrift beschäftigt. Oder dass man seine Unterschrift, die man irgendwo gibt, eine Weile übt. Aber das hat man ja, glaube ich, als Jugendliche oder sowas auch gemacht.
Ja.
So überlegt, wie unterschreibe ich jetzt eigentlich? Und das hat ja auch viel mit Identität zu tun. Also ich merke das bei meinem Sohn, der ist jetzt 11, der auch angefangen hat, sich eine Unterschrift einzuüben und einen Zettel hat und wirklich überlegt hat, wie unterschreibe ich jetzt, dass es cool aussieht, dass es mich darstellt und so. Und ich überlege gerade, ob es wirklich die Persönlichkeit verändert. Ja, weil man sich natürlich auseinandersetzt mit dem, was man schreibt und Botschaften in die Welt gibt, aber nicht so, dass sich die Handschrift massiv verändert, es sei denn, man trifft eine bewusste Entscheidung.
Ja. Spannend. Weil ich bin zum Beispiel ein Typ, bei mir sieht eine Unterschrift nie gleich aus. Das ist immer ein Problem.
Zumindest Schablone, welche habe ich jetzt genutzt für meinen Personalausweis?
Ja, so ungefähr, weil gerade so bei Banken oder so, wo dann irgendwie Unterschriften hinterlegt sind und du musst neu unterschreiben, ich muss aber erst einmal drauf gucken, weil ich wirklich teilweise komplett unterschiedlich unterschreibe. Das ist wahrscheinlich ein sprunghaftes Wesen, das da durchkommt.
Ich habe irgendwann, wo es bei mir in diesem Prozess, wie unterschreibe ich irgendwo, habe ich dann irgendwann gedacht so, warum muss eigentlich meine Unterschrift anders aussehen als meine Handschrift? Und seitdem habe ich dann irgendwie gesagt, ich unterschreibe einfach so, wie ich alles schreibe. Und so sieht auch meine Unterschrift aus. Warum muss ich mir extra einen Krakelschnürkel sonst was einfallen lassen, sondern ich unterschreibe einfach so, wie ich schreibe, fertig.
Mache ich auch hin und wieder und dann halt mal wieder in irgendwie Krakel und manchmal kann man den Namen erkennen, manchmal auch eher weniger.
Kommt ja auch drauf an, wie man Zeit hat, wie man gerade in der Stimmung ist. Also das macht echt einen großen Unterschied. Wie ist gerade meine Stimmung? Und das macht auch einen Unterschied in der Kalligrafie, ob gerade heute ein Schreibtag ist oder ob heute kein Schreibtag ist.
Also das ist auch nichts, was man erzwingen kann, ne? Oder? Hm. Oder schlecht erzwingen kann, sage ich mal so.
Ja. Also man kann üben natürlich, klar, aber... Ja. Neben dem Üben spielt natürlich auch die Umgebung, das Papier, meine Gesamtbeisammensein sozusagen auch eine Rolle. Wie ist gerade meine Atmung? Bin ich angespannt? Bin ich nervös? Bin ich wirklich die Ruhe in Person? Sowas spielt alles einfach mit rein.
Ja. Hast du das Gefühl, dass sich das bei den Menschen das Interesse daran auch in letzter Zeit gewandelt hat, dass es mehr geworden ist? Weil, wenn ich jetzt so überlege, es fing, glaube ich, so vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren an, dass ich vermehrt auch auf Instagram gesehen habe, die Poster, die vielleicht auch ähnlich wie so ein Schriftteppich aufgebaut waren, dass es irgendwie immer mehr hochgeploppt. Persönlichkeitsentwicklung per se natürlich auch. Das in Verbindung wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber hat sich da über die letzte Zeit vielleicht auch ein bisschen was geändert? Sind die Menschen offener dafür geworden, für solche Wege?
Ja, also ich denke, insgesamt hat diese ganze Lettering-Trend schon einiges geöffnet, auch Richtung Kreativität und Kalligrafie und sowas. Und viele Leute suchen natürlich auch nach einem Weg, Kreativität wieder in ihren Alltag zu kriegen, um Geschwindigkeit rauszunehmen und sowas. Und natürlich hat Persönlichkeitsentwicklung insgesamt, das ist ja ziemlich so plötzlich aufgeploppt und wirklich zu einem Thema geworden, wo ich jetzt schon manchmal das Gefühl habe, dass das eher so eine Übersättigung ist und wo die Leute sagen, oh, ihr mit eurer Selbstoptimierung, wo man da so ein bisschen vorsichtig einfach sein muss. Aber diese Kombination, ich glaube, die nutzen mittlerweile immer mehr und finden da einen Weg, das miteinander zu verbinden.
Doch. Ja, es
funktioniert ja auch gut.
Ja, es bietet sich ja auch wirklich an, ne? Da dann halt auch so das Schöne darin mitzunehmen und Was nach außen vielleicht einfach nur schön aussieht, was für einen selbst dann aber doch nochmal einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Bedeutung hat, weil halt die eigene Geschichte, das eigene oder die eigene Entwicklung da mit eingeflossen ist.
Ne? Ja, und wo man sich auch eine Weile damit beschäftigen muss, damit man ein schönes Ergebnis, also gerade jetzt in der Kalligrafie oder im Lettering, ja. Da hinkriegen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade nebenbei auf deiner Website und schaue da gerade mit dem Schriftenteppich. Das ist wirklich super schön. Also deine Website werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, damit da auch jeder so ein bisschen stöbern kann. weil mir macht das gerade sehr viel Spaß, die schönen Ergebnisse da auch zu sehen. Du hast gesagt, du fängst jetzt gerade an, das auch so ein bisschen offline zu machen. Was genau ist da jetzt dein Weg? Sind das die Kurse, die du online machst? Adaptierst du das offline oder sind das nochmal andere Angebote, die du da hast?
Na, die Themen, also ich komme immer drauf an, mit wem ich zusammenarbeite und was da so kommt. Also manchmal ist es ein Seminarhaus. Ich war jetzt gerade im Januar in einem Seminarhaus und die haben schon das Thema Schrift angefragt und dann kann ich natürlich offline, sage ich mal, viel besser gucken, wo stehen die Menschen, die da hinkommen, was brauchen die eigentlich, und ich ziehe da nicht so mein Stiefel durch und lasse alle links und rechts liegen, sondern gucke einfach, wo stehen die Menschen und wo kann ich jetzt ansetzen und da einen Impuls setzen und das sich dann einfach entfalten lassen. Und jetzt im März, Ende März, wird es im Schwarzwald eine Rauszeit geben. Da hat mich eine Seminarhausbesitzerin angesprochen und wir gehen zusammen ein bisschen in den Wald und nehmen Impulse aus der Natur mit, nehmen die dann mit rein ins Skizzenbuch, arbeiten mit dem, was wir draußen erlebt und wahrgenommen haben. Da kann man ja auch ganz viel mit Fundstücken arbeiten, mit Schrift arbeiten, mit Erlebnissen, Düften, Farben, Pflanzen drucken und sowas. Also da kann man ganz viel im Art Journal einfach machen. Also so mein Hauptwerkzeug oder mein Haupttool sozusagen ist das Art Journal. Das heißt, das ist wie ein Skizzenbuch, wo man einfach sich drin austoben kann und dort alles umsetzen, ausprobieren, experimentieren. Der Safe Place, wo nichts passieren kann. Quasi keine Beurteilung, weil zuklappen muss niemand sehen. Und das auch, ja. Man kann mit Texten schreiben, Collagen arbeiten. Genau, und dann bin ich noch beim Schriftart-Festival mit einem Schriftenteppiche-Workshop. Genau, und so zieht sich das voll. Also das sind schon ähnliche Themen immer, nur halt dann in echt.
Ja, Schriftart-Festival. Wow, was es alles gibt.
Das ist in Mülheim an der Ruhr mit ganz vielen Kalligrafinnen und Kalligrafen, Lettering-Künstlern.
Ja, toll. Dann kann ich mir das aber auch wirklich gut vorstellen, dass ein Seminarhaus damit eingeladen, das kann ja jetzt auch in Kooperation ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten ergeben. Egal, Firmenseminare, wie auch immer.
Alles, also
persönlich auch mal so ein Aspekt damit reinfließt und auch in dem Sinne eine Auflockerung vielleicht oder ja, nochmal ein ganz anderer Zugang zu irgendwelchen Themen, stelle ich mir wahnsinnig spannend und schön vor, die Dinge miteinander zu verbinden. Ne?
Ja, und macht auch einfach Spaß oder ist irgendwie toll auch im Team. Also ich arbeite zum Beispiel auch total gern mit Blindzeichnungen und die sorgen eigentlich immer total für Auflockerung und Spaß. Ja. Das bedeutet, du zeichnest zum Beispiel dein Gegenüber, ohne auf dein Blatt zu gucken. Das heißt, du guckst nur dein Gegenüber an und zeichnest und auf dem Blatt entstehen dann die lustigsten Sachen. Da ist das Ohr am Bildrand, die Nase sitzt irgendwo anders. Also das sorgt immer für große Freude und Auflockerung, das ist so mein Einstieg in Seminare. Da nutze ich das total gern und damit schmilzt man natürlich auch erstmal so das Anfangseis und kommt miteinander auch ins Gespräch über innere Kritiker, über diese Hemmungen, in die Kreativität reinzukommen, loszulassen, Erwartungen.
Ja. Das ist gerade so spannend. Durch unser Gespräch jetzt kommt mir gerade so eine Geschichte hoch, wo ich denke, das ist vielleicht bei mir jetzt auch so ein Grund, warum ich sage, so zeichnen oder so würde ich wahrscheinlich nie machen. Wir hatten es tatsächlich in der Schule. Wir hatten eine Kunstlehrerin, die mit uns ja auch mal so Projekte gemacht hat, die nicht ganz so normal waren, sage ich mal. Und wir haben dann auch mit Karikaturen gearbeitet und haben dann tatsächlich andere Lehrer karikatiert. Wie heißt das richtig?
Ja, ich glaube, karikatiert.
Ja, komisches Wort. Gezeichnet, gut. Und haben damit einen riesigen Skandal an dieser Schule verursacht, weil eine Lehrerin sich damit nicht
Nicht wohl,
abfinden konnte.
ja.
Das ging so weit, dass das Lehrerzimmer oder das Lehrerkollegium total zerstritten war. Es ist, kam zu heftigen Auseinandersetzungen im Lehrerzimmer. Die Lehrerin wollte uns nicht mehr unterrichten, von der diese Zeichnung war, und es ging hin bis zum Schulpsychologen, der dann kam und sich damit auseinandergesetzt hat mit uns. Da sieht man auch mal wieder die Kraft, die in Zeichnungen liegen kann, und was für Emotionen die auslösen können, ne? Was von
Total.
uns halt als Schüler total unbedacht passiert ist. Was da aber einen Menschen zutiefst verletzt hat, was wir in dem Moment nicht sehen konnten, nicht abschätzen konnten, wie auch immer, ne?
Aber es sagen ja auch einige, ein Stift ist eine Waffe, ne? Also,
Ja.
das kann man schon so sagen. Und mein Fokus liegt aber tatsächlich eher auf diesem
Ja.
Empowerment, auf dem ermutigen Bestärken und wirklich bei sich auch bleiben. Also ich habe zwar
Ja.
dieses Beispiel genannt mit dem Blindzeichnen, aber das hat ja nicht die Absicht, jemanden anders bloßzustellen
Nein, um
oder
Gottes Willen.
hässlich zu machen oder was auch
Ja.
immer. Also das ist nicht das Ansinnen daran oder darin. Und das ist auch noch nie zum Glück in diese Richtung losgegangen. Wobei Karikatur ja, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Stilmittel ist, wo man, was vielleicht schon in die Richtung wie Satire, ne? Da ist ja auch
Ja,
ein
aber ich sag mal so,
schmaler
von 12,
Grat.
13-Jährigen sollte
Ja.
man das dann vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen, und es war von uns auch absolut nicht böse gedacht, ne? Weil
Nee.
halt auch so in dem Alter ist, ne? Aber ja, auch spannend, dass mir die Geschichte dann eben so wieder in den Sinn kam. Die war irgendwie schon ganz tief verschüttet.
Aber das ist es genau auch, was ich gerne nutze, wirklich zu gucken, welche Geschichten regt denn sowas an, ne? Ein Wort oder irgendein Impuls oder sowas. Also ich hatte in einem meiner Kurse ging es auch darum, eine Pflanze zu finden, die Kindheitserinnerungen wieder hochkommen lässt. Und dann in diesem Prozess sind die interessantesten Geschichten plötzlich wieder entstanden, dass man sich an Zeit mit Oma im Garten erinnert oder meine bestimmte Pflanze hat, die an, was nicht, den Großvater erinnert, weil er sich immer einen Tee daraus gemacht hat oder sowas, ne? Und dann kannst du natürlich richtig tief in irgendwelche Familien oder Trauergeschichten oder sowas auch einsteigen und da wieder was annehmen, aufarbeiten, umdeuten oder einfach wieder herholen, so.
Wahnsinn, wie viel Tiefe sich daran so verbirgt, wenn man denkt, ach, ich nehme da jetzt mal an so einem Kreativkurs teil, ne?
Ja, finde ich auch immer wieder sehr, sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Ich finde es toll. Also, es ist jetzt für mich nochmal so eine ganz andere Herangehensweise an die Themen, und vor allem halt auch, weil es so viele Möglichkeiten offen lässt, sich an Themen ranzuwagen. Weil wir sind ja auch immer ganz gut darin, uns selbst, ja, Dinge zu erzählen, beziehungsweise Dinge einzumotten, in irgendwelche Schubladen zu stecken und einen Schlüssel wegzuwerfen, und ja, auf so eine Art da wieder ranzugehen, macht das dann, glaube ich, auch viel, viel einfacher.
Ja, das heilt auch viel. Also das ist schon auch so meine tiefe Überzeugung ist tatsächlich, dass das auch eine Heilarbeit ist und uns wieder ganz macht und zu unserem inneren Frieden führt. Also das ist so tatsächlich so meine größte Vision, die dahinter steckt, diese Heilarbeit. Darf man natürlich wegen Heilclaims und sowas nicht so nach draußen gehen damit, aber das ist so mein inneres Warum ist tatsächlich dieses Heilwerden.
Und von ich finde es halt schön, dass man das im Endeffekt unter Anleitung selbst macht. Weil oftmals ist es ja so, gerade wenn es jetzt so in den Gesprächsbereich geht, ins normale Coaching, herkömmliche Coaching, da ist halt dann oft diese Hürde noch sehr groß, Dinge auszusprechen oder man findet nicht die richtigen Worte. Und wenn ich das aber durch Zeichnungen, durch Schreiben aus mir herausfließen lassen kann, ist das nochmal was ganz anderes.
Und das, was dann entsteht, das kann man als Anhaltspunkt nehmen, dann ins Gespräch zu kommen, genau, indem er erstmal nur beschreibt, was ist passiert in mir, während das entstanden ist. Und dann fließt es meistens schon. Also dann fließen entweder Tränen oder Worte und dann kommt man auch an ein Thema, worum es eigentlich geht, was dahinter steht. Ja. So.
Super schön. Ich bin immer wieder begeistert, dass ich hier durch diesen Podcast alles kennenlerne und lerne. Ich sage mal, es ist mein bestes Coaching. weil ich da einfach so viel mitbekomme. Also deshalb auch an dich super vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, uns da einfach mal einen Einblick zu geben in deine Arbeit, die ich wahnsinnig wertvoll finde. Also ich habe selbst erst vor ein paar Jahren so meinen Zugang zu Kunst im Großen und im Kleinen irgendwie gefunden und habe gemerkt, wie viel Emotionen auch da drin stecken. Ich finde es, oder ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Menschen ihren Zugang dazu finden und zwar nicht auf bewertende Art und Weise, wie man es ja oft so macht, so, ach, ist das Kunst oder kann das weg? So,
ja, ne? Weil, ja.
Sondern wirklich über die emotionale Ebene gehen. Und da ist es einfach super schön, dass es Menschen wie dich gibt, die da einen Weg schaffen, die da eine Brücke schlagen und sagen, hey, komm, ich lade dich ein, lass uns einfach mal schauen. Und das ist super schön. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Ich habe eingangs schon erwähnt, oder zwischendurch schon erwähnt, wir verlinken deine Website mit. Das heißt, wenn Menschen Interesse haben, du hast im Vorgespräch gesagt, da ist gerade noch einiges so im Umbau, da kommt was Neues.
Ja, die Startseite und also man kann die schon besuchen, das ist keine Baustelle, also die ist interessant und ich führe auch einen Blog und man findet meine Angebote und sowas. Genau.
Ja. Auf jeden Fall. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch öfter drauf.
Komm mit allem.
Was ist Neues?
Genau.
Super schön. Und ja, da kann man dann auch mit dir in Kontakt treten und
genau, und auf Social Media, auf Instagram bin ich unter @kalimagie, also wie Kalligrafie und Magie, Kalimagie.
Sehr schön.
Genau, da findet man mich.
Ja, wunderbar. Dann würde ich dir jetzt gern so zum Ende des Podcasts noch 3 Fragen stellen, die ich allen Gästen stelle. Schnelle Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit dazu?
Bin bereit.
Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Ich glaube, ich bin immer schon meinen Weg gegangen und alles, was ich bisher gegangen ist, ist Teil meines Weges gewesen.
Sehr schön. Setzt du dir Ziele und wenn ja, wie tust du es?
Ich experimentiere ein bisschen mit Zielen rum. Ich habe noch nicht den heiligen Gral des Zielesetzens gefunden, habe aber gemerkt, dass kurze Sprints für mich gut funktionieren und wirklich kraftvoll für mich sind. Bei langfristigen Zielen suche ich noch nach der geeigneten Methode.
Ich hätte jetzt eigentlich fast gedacht, dass da auch sowas wie Collagen oder sowas mal reinspielen, wo andere vielleicht das klassische Vision Board haben, wo du vielleicht da mehr mit Collagen arbeitest. Das ist spannend.
Das ist gar nicht so sehr zum Ziele setzen, sondern eher zum Energiehalten. Da nutze ich tatsächlich Collagen hier.
Okay, super. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist?
Planen. Listen schreiben und planen. Ich mache mir total gern Gedanken über Konzepte und Ideen und schreibe mir Pläne und Strukturen. Ob ich sie einhalte, ist dann die andere Frage, aber ich schreibe total gern Listen.
Aber auch sehr spannend, ne? So einerseits dieser sehr kreative Part und andererseits dieser sehr geordnete Part mit Listen und Strukturen. Mhm.
Ich habe das beides. Ich brauche einen Rahmen, in dem ich mich beibewegen kann. Und die Listen bzw. die Planung schafft den Rahmen. Und dann kann ich mich darin viel freier bewegen.
Ja, super. Das habe ich auch irgendwann mal gelernt. Ich bin halt kreativ mehr so im Schreibbereich gewesen. Mhm. Ich habe als Texterin gearbeitet und Redakteurin und so. Und habe auch immer gedacht, so To-Do-Listen oder überhaupt Strukturen, das engt mich alles ein, bis ich halt auch diese Erfahrung gemacht habe. Ich kann mir damit wunderbar einen Rahmen setzen und habe darin einfach den Kopf frei dann für das Kreative.
Und ich kann ja trotzdem die dann wieder umplanen oder umbauen, so, aber das ist meine Lieblingstätigkeit.
Sehr schön. Liebe Ramona, ich danke dir wirklich recht, recht herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir super gut gefallen. Ich bin sehr, sehr neugierig auf das, was du tust und werde mir das auch noch genauer angucken und schauen, ja, ob ich da vielleicht mal irgendwo bei dir reinrutsche und das auch mal ausprobiere.
Würde mich freuen.
Und ja, bis dahin, wir laufen uns ja online auch immer wieder über den Weg.
Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit. Hat mir auch total Freude gemacht.
Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen super schönen Tag und bis bald wieder.